Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 295, Kolosser 1, 24 bis 28.
Leiden für andere. Können oder sollen wir das auch?
Leiden Sie gerne? Vermutlich nicht. Freude am Leiden zu haben, das klingt irgendwie, naja, pervers. Aber mal anders gefragt, sind Sie bereit, für andere zu leiden, damit diese weniger leiden müssen? Jetzt könnte es sein, dass Sie Ja sagen. Vermutlich nicht für jeden, aber doch zumindest für diejenigen, die Sie lieben, oder? Für Paulus gilt das ebenfalls. In einem Briefabschnitt an die Kolosser sagt er deutlich, warum er gerne zu leiden bereit ist und sogar eine Art von Freude daran hat. Im Brief an die Kolosser schreibt Paulus im ersten Kapitel ab Vers 24: Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Ja, schon der erste Satz, der ist schon seltsam. Nun freue ich mich in dem Leiden. Ja, wer kann sich an seinem Leid erfreuen? Das Problem ist natürlich unser heutiges Wortverständnis. Wir verbinden Leid heute, ja, womit wohl? Mit Gequältheit, mit einer Ausgeliefertheit an Dinge, an Mächte, an Zustände, an Abläufe, bei der wir nichts machen können. Wir verbinden das häufig mit Resignation, mit Verzweiflung, wenn es unerträglich zu werden beginnt, aber natürlich auch mit Passivität, weil wir sowieso da nichts machen können. Und wir erleben diejenigen, die leiden, immer als Opfer. Und Opfer, das heißt dann irgendwie eine Art von Unschuld und damit auch eine Ungerechtigkeit, so schicksalsmäßig. Ob das nun durch Gewalt passiert, durch Krankheit, durch Missbrauch. Ja, und eigentlich alles das, was mit Leid zu tun hat, das muss doch verhindert werden. Oder wenn es nicht verhindert werden kann und jemand ist daran schuld, dann muss es geahndet werden. Jedenfalls ist das Leid, so ist die heutige Philosophie, doch eigentlich der Menschen unwürdig. Und da kommt natürlich die typische Frage: Wie kann Gott das alles zulassen? Und von diesem Blickwinkel aus betrachtet ist Paulus natürlich irgendwie, naja, ein bisschen daneben oder irgendwie pervers. Irgendwie scheint er doch eine Art von Leidensverherrlichung zu proklamieren. So eine Art von Masochismus. Also wenn das der Fall wäre, wäre das ja eigentlich, sagen wir mal, irgendwie auch abscheulich. Aber wir sollten genauer hinschauen. Er spricht nämlich hier von Pathema. Pathema, das ist ein, das heißt Leid, durchaus Leidenschaft heißt das auch. Ja, Leidenschaft ist ja auch dasjenige, was häufig Leiden schafft. Aber eigentlich ist das eine anstrengende, schmerzende Last, und die uns also einfach emotional sehr stark beansprucht. Ein Leid und diese Last, die erfordert so etwas wie eine innere Auseinandersetzung. Wir müssen dazu Stellung nehmen. Wir können das nicht einfach hinnehmen und ertragen. Wir müssen eine Antwort darauf geben. Und es geht hier nicht um den irgendwie da schon schicksalhaft eingebauten Zusammenbruch und das ist dann das Leid. Nein, es geht hier um die Art und Weise, wie wir diesem Leid begegnen. Und das erfordert natürlich irgendeine Form von Kraft. Es fordert geradezu auch unsere Kräfte heraus. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Leidvoll ist mehr oder weniger eine ganze Menge. Zum Beispiel jede schwere Arbeit ist irgendwie auch leidvoll. Sogar das, was uns Freude macht, kann also massive Muskelschmerzen hervorrufen. Ja, und jedes intensive Bemühen, jedes ernsthafte Bemühen, das eben nicht so einfach zu verwirklichen ist, das ist irgendwie auch leidvoll, weil es mit Anstrengung, mit Mühe, mit Durststrecken verbunden ist. Ja, also, was anstrengend ist, ist irgendwie auch leidvoll. Es erzeugt also Pathema. Man könnte fast sagen, das normale Leben eines jeden Menschen besteht im Wesentlichen aus Pathema. Es gibt heute eine sehr beliebte, man kann sagen geradezu so triumphalistische Redewendung, nämlich, das alles ist eine Herausforderung. Herausforderung, der man begegnen muss und natürlich kann man sie bewältigen. Diese Herausforderung, Challenge, irgendwie so. Alle diejenigen, die das Bedürfnis haben, als Macher zu gelten, die nehmen das, was da an Last und an Belastung auf sie zukommt, als Herausforderung. Na, die Praxis ist meistens viel nüchterner. Wie gehen Menschen mit Leid um? Sie versuchen es natürlich zu vermeiden, zu umgehen. Sie versuchen, wenn sie es nicht umgehen können, es irgendwie auch zu verstecken, damit sie jetzt nicht schwach gelten. Man versucht es abzuspalten, dass man es irgendwie nicht wahrhaben will. Man versucht sich abzulenken. Aber irgendwie geht's nicht. Wir erleiden das Leid. Wir müssen es geradezu ertragen. Oder? Wir können es tragen. Leid muss also in irgendeiner Weise getragen werden. Und das meint Paulus hier ganz offensichtlich. Er meint getragenes Leid. Aber um ein Leid zu tragen, braucht man auch die Motivation dazu. Also eine Bereitschaft. Und was ist die beste Bereitschaft, um Leid zu tragen, als die Liebe selbst? Man kann sagen sogar, jede Liebesarbeit ist mit Leid verbunden. Weil wir müssen in der Liebesarbeit für andere müssen wir eine Menge an Lasten tragen und das ist häufig sehr schmerzhaft. Aber so ist das nun mal mit der Liebe. Sie trägt Leid um der Geliebten willen. Und Leidensvermeidung heißt auch dann letztendlich an dieser Stelle Liebesvermeidung. Ganz klar. Sein eigenes Leid ist bei Paulus, das sagt er sehr deutlich, ja, so etwas wie ein Anteil haben am Leiden Christi. Wobei er hier bei dem Leiden Christi nicht das gleiche Wort verwendet. Da verwendet er Tilipsis. Das ist eigentlich Drangsal, Bedrängnis, Trübsal. Das ist abgeleitet aus einem Wort für sehr starkem Druck, für Zusammenpressen und Quetschen, also etwas, was uns massiv unter Druck setzt. Und interessant ist tatsächlich, dass der Druck, der Leidensdruck, letztlich unser Innerstes zum Vorschein bringt. Dieser Druck offenbart uns, wie wir wirklich sind. Und wir können dem nicht ausweichen. Denn unsere Antwort auf die Last, die wir tragen oder ertragen oder zu vermeiden suchen oder wie auch immer, unsere Antwort, das ist unser Wesen. Ja, jetzt spricht Paulus über seine Freude. Er freut sich, für andere zu leiden. Leiden zu dürfen geradezu. Aber nicht jetzt passiv gequält zu leiden, sondern die Last zu tragen, für andere eine Last zu tragen. Er ist bereit zu leiden, damit sie weniger leiden müssen. Das ist eigentlich Sinn und Ziel jeder Liebesarbeit. Da gibt es ganz praktische Beispiele. Wer ein Kind großzieht, Mutter oder Vater, und sie haben ein schreiendes Kind, das sich nicht beruhigen lässt, das ist schon ganz schön anstrengend und leidvoll. Aber wenn sie dann dieses Leid auf sich nehmen, dann ist das etwas, was wirklich Liebesarbeit bedeutet. Oder wenn eine Operation, die ganz lang ist, um das Leben eines Menschen zu retten, die also schier erschöpfend ist und wo stundenlang operiert wird, da setzen sich Menschen, und wenn ihnen der Rücken noch so sehr wehtut, sie setzen sich für jemanden ein, der auf dem Operationstisch liegt. Oder wenn sie in eine Situation geraten, wo sie ihre Liebsten gegen Angreifer verteidigen, dann werden sie kämpfen wie ein Löwe oder wie eine Löwin. Und sie werden alles Mögliche an Leid bereit sein, in Kauf zu nehmen, um diejenigen zu verteidigen, für die sie kämpfen. Das ist doch klar. Oder nehmen wir die Überzeugungsarbeit, wenn es darum geht, eine Katastrophe für andere abzuwenden. Wie kann man sie überzeugen? Auf welche Art und Weise? Wie geduldig muss man sein? Wie intensiv muss man sein? Wie sehr muss man auch darunter leiden, dass man sie eventuell gar nicht überzeugen kann, obwohl sie sehenden Auges in eine Katastrophe rennen? Und eine der höchsten Leidensbereitschaften ist ja die Opferbereitschaft des eigenen Lebens. Das hat Jesus ja so wunderbar ausgedrückt, nämlich niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Johannes 15, Vers 13. Also eigentlich heißt Anteil am Leiden Christi, Anteil an seiner Liebesarbeit zu haben. Und das heißt auch ganz praktisch, von seiner Liebe mitgetragen zu werden. Ja, für wen macht Paulus jetzt alles das? Für wen ist er denn bereit zu leiden? Ja, für den Leib Christi, also für seinen Leib, wie er das formuliert. Die Gemeinde. Und die Gemeinde oder die Versammlung, wenn das Ekklesia, alle Menschen, die mit Jesus intensiv verbunden sind und dadurch auch miteinander verbunden sind. Das ist das, was man Gemeinde nennt. Das ist nicht das, was sich in Kirche organisiert. Das wäre schön, wenn alles das, was sich in Kirche organisiert, dann auch Gemeinde wäre. Aber die Gemeinde ist das Entscheidende. Und dann spricht er über seinen Auftrag, nämlich das Wort Gottes in seiner Fülle zu predigen. Eine interessante Formulierung, in seiner Fülle. Fülle, das ist nicht Menge. Es geht nicht darum, ganz, 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 ganz viele Worte Gottes zu predigen, sondern das Wort Gottes in seinem innersten Gehalt, in seiner innersten Fülle zu predigen, in seinem innersten Sinn, in dem, was es eigentlich sagen will. Er möchte sozusagen dieses Wort Gottes erfüllen oder vollenden. Das ist der eigentliche Sinn des griechischen Wortes. Man kann sagen, er möchte den innersten Sinn zum Leuchten bringen. In Matthäus 5, 17 heißt es, ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also das Wort in seinem innersten Sinn zur Vollendung bringen. Und die Gesetze und die Propheten als das Wort Gottes in ihrem innersten Sinn wahr werden zu lassen. Trotzdem müssen wir uns fragen, worin besteht denn diese Fülle? Ja, und da spricht er von einem Geheimnis. Diese Fülle ist ein Geheimnis, das seit Ewigkeiten verborgen ist. Wenn ein Geheimnis seit Ewigkeiten verborgen ist, heißt das, niemand hat es zuvor wirklich gewusst. Also auch die höchsten geistigen Potenzen, die wir jetzt so Engel nennen zum Beispiel, die haben nichts davon gewusst. Die haben ja auch gestaunt, als Jesus auf die Erde kam und sie den Hirten jetzt vor Begeisterung erschienen sind, da haben sie auch gestaunt. Sie haben gejubelt. Das heißt, sie haben vorher nichts davon wirklich gewusst. Und dieses Geheimnis ist erfüllt mit einem, tja, herrlichen Reichtum. Ein Reichtum, der wirksam unter den Völkern wird. Jetzt formuliert er diesen Reichtum. Dann denkt man, jetzt sind wir gespannt, was kommt. Ne? Dann heißt das, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Knapper kann man es nicht formulieren. Aber Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis. Ja, das ist typisch für Paulus. Er verdichtet alles auf bestimmte Worte. Aber wir müssen uns mal dieses Geheimnis, das ja jetzt hier offenbart worden ist, jetzt nicht durch Paulus, sondern er beschreibt nur, wie es durch Jesus offenbart worden ist, das müssen wir uns mal ein bisschen genauer betrachten. Welche göttliche Instanz, in welcher Religion hätte jemals vor, in den Menschen sein zu wollen? Irgendeine Art von Gott oder höhere Macht, die kann über ihnen obwalten, kann von ihnen Gehorsam verlangen, kann äußere Regeln formulieren, Gesetze oder Vorschriften, die befolgt werden sollten, kann eine Verehrung verlangen, zum Beispiel durch Rituale oder sogenannte Gebete. Manchmal erscheinen auch solche Wesenheiten vielleicht als Gegenüber. Aber in, dieses in, Christus in uns, etwas seltsamer. Ja, Schamanen und Medien, die kennen das, wenn es darum geht, dass irgendwas in einem ist. Sie geraten in eine Art von Trance, sie werden komplett fremd übernommen von irgendwelchen Kräften oder Mächten und wirken dann wie Marionetten und sprechen dann im Namen des Betreffenden, der sie übernommen hat. Das ist für Christus völlig wesensfremd. Die absolute Freiheit von jedem von uns ist für ihn das absolut wichtigste Gut, denn Freiheit, totale Freiheit, das ist das Kennzeichen von Liebe. Also was heißt jetzt in uns? Es gibt eine ganze Menge von Redewendungen im Christentum, die so ein bisschen ähnlich klingen. Zum Beispiel, da geht es darum, sein Leben Jesu übergeben, Gemeinschaft mit ihm haben oder als persönlichen Herrn anerkennen oder ihn bitten, dass er uns mit seinem Geist erfüllt. Es gibt noch eine ganze Menge andere Redewendungen, die irgendwie was Ähnliches meinen. Bei vielen bleibt das aber leider sehr äußerlich. Das ist dann wie eine Erkenntnis, eine Einsicht, ein guter Wille, ein entsprechendes Bemühen darum und die entsprechende Selbstdisziplin aufzubringen und gehorsam zu sein, damit man dann sozusagen würdig wird, dass er irgendwie seinen Geist in einen einfließen lässt. Und die Ausrichtung auf diese Gebote, auf die Vorschriften, dass man die tatsächlich berücksichtigt, dass man biblisch bleibt in allem. Auch diese Konzentration auf Verhalten, also natürlich auf anständiges Verhalten, klar. Das ist etwas, das spielt eine große Rolle. Aber Paulus sagt ja in Galater 2,20, ich lebe. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus hat das Wesen der Göttlichkeit, nämlich menschlich gemacht. Das ist dasjenige, worum es geht. Jesus ist Gott in Menschengestalt. Und das bedeutet, dass das, was das Wesen Gottes eigentlich ist, das also mit uns überhaupt nicht irgendwie kompatibel zu machen wäre, jetzt menschlich wird. Und jetzt kommt noch das Wichtigste. Es gibt ja immer noch diese absolute Trennung von all dem, was Gott eigentlich bedeutet. Und da kommt auch dann in dem Falle diese menschgewordene Göttlichkeit nicht hinein, außer Gott selbst geht dort diesen Weg. Und er hat dieser Göttlichkeit, der menschgewordenen Göttlichkeit, den Weg in diesen Abgrund der totalen Gottesverlassenheit gebahnt. Das ist das Kreuz, das er auf sich genommen hat. Daraus hat er ein Angebot für uns entwickelt. Nämlich, er sagt uns eigentlich, nehmt mich in euch auf. Übersetzt heißt das, euer Wesenskern kann nur dadurch geheilt werden, indem ihr das Innerste meines Wesens in euch aufnehmt und euch davon durchdringen lasst. Wir können diesen Wesenskern jetzt Geist nennen oder wie auch immer. Das spielt jetzt hier gar keine Rolle, wie man das benamst. Aber das bedeutet, dass wir von innen heraus geändert werden, verändert werden zu einer neuen Heilung hin. Heil heißt eigentlich Heilung. Und Heilung heißt eigentlich Vergebung. Wir werden dadurch Gottes Kinder. Und Gottes Kinder zu werden, heißt, dass wir Jesus praktisch mehr und mehr ähnlich werden. Wir verändern uns so, dass wir uns zu ihm hin verändern. Und das ist die große Hoffnung, von der hier auch Paulus redet. Die große Hoffnung der ganzen Schöpfung. Wir würden heute sagen, das Universum. Und das ist ziemlich viel. Die Kinder Gottes sind die Hoffnung des Universums. Und die Kinder Gottes sind letztlich mehr als jedes noch so große urgeschaffene Geistwesen oder das, was man halt Engel nennt. Denn sie sind nicht nur Machtträger, also Bote Gottes, sondern sie sind ihm dann ähnliche Geschwister. Also Geschwister des menschgewordenen Gottes. Deswegen kann man jetzt Paulus ganz gut verstehen. In diesem letzten Satz von dem Text sagt er, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Da läuft es drauf hinzu. Es gibt ja eine Lieblingsthese, die ist offensichtlich unausrottbar. Die lautet, das Leid, das macht den Menschen schlecht. Wenn er nicht leiden würde, würde er nicht schlecht werden. Das ist leider ein großer Irrtum. Denn ohne die Lebenslast, die wir jetzt mal Leid nennen, werden Menschen nicht besser, meistens noch schlechter. Dieses Leid und dieser Druck, das ist wie eine Art von Trainingsgerät, mit dem sozusagen unsere innersten Kräfte in uns geweckt werden sollen. Die Kräfte, die schon in uns gelegt sind. Aber zuvor müssen wir auch unsere innersten Brüche und Abhängigkeiten für uns selbst überhaupt erkennen. Das muss für uns offenbar werden. Das ist dann das, was man so in alter Sprache Schuld nennt. Das, was in uns absolut nicht göttlich ist. Und wenn wir darunter zu leiden beginnen, und das tun wir besonders dann, wenn wir unter Druck geraten, dann haben wir eine Gelegenheit, nämlich wir können schreien, nach Hilfe schreien. Und zwar nach ihm. Und dieser Hilfeschrei ist entscheidend. Dieser Hilfeschrei, der innere, der wird von ihm gehört. Denn jetzt öffnen wir überhaupt erst unser Inneres, damit er zu uns kommen kann. In unser Inneres hinein, wir sagen dazu unser Herz. Und jetzt besteht die Möglichkeit, dass er uns von innen heraus stärkt. Unsere latenten Kräfte, die er in uns schon geschaffen hat, zu entwickeln. Und dann hilft er uns, dieses Leid zu tragen, wirklich zu tragen, nicht nur zu ertragen. Er hilft uns, diesem Druck, dem wir ständig ausgesetzt sind, standzuhalten. Ja, so kann also seine Kraft, gerade durch das, was wir Leid nennen, letztlich vollständig in uns wirksam werden. Oder anders ausgedrückt, das könnte man wirklich so sagen, wir brauchen geradezu dieses Leid, damit diese Kraft in uns zur Entfaltung kommen kann. Und so werden wir überhaupt erst auch fähig, das Leid anderer wirklich mittragen zu können. Und nicht nur das, sondern dass wir in der Zukunft mit ihm zusammen ein ganz und gar neues Universum mitgestalten können.